Ein Zitat von SPD-Fraktionschef Herrn Rindersbacher. Wir dürfen die Kinder und Jugendlichen nicht irgendwelchen Hinterhof-Koranschulen überlassen, wo ihnen wohlmöglich ein falsches Bild des Islams vermittelt wird.
Wir wissen aus unterschiedlichen Moscheen, auch bei uns im Freistaat Bayern, dass dort nicht nur ein friedliebender Islam gepredigt wird, sondern an der einen oder anderen Stelle auch Radikalisierung gefördert wird. Das wollen wir nicht. Das wollen auch die allermeisten Muslime nicht. Und deshalb bedarf es auch der staatlichen Beobachtung. Wir wollen Islamunterricht an der bayerischen Regelschule, von der Grundschule bis hin zum Gymnasium. Wir wissen, dass wir gegenwärtig leider ein Angebot haben, das noch nicht hinreichend ist. Wir haben fast 100.000 muslimische Schüler im Freistaat Bayern, aber nur knapp 15% derer kommen auch in den Genuss eines Islamunterrichts. Wir halten es für notwendig, dass dieser Islamunterricht weiter ausgebaut wird. Er fördert das Wertegefüge der Schülerinnen und Schüler. Er ist gut für den interreligiösen Dialog. Er ist förderlich für das Bewusstsein, dass es universelle Werte gibt. Frieden, Gerechtigkeit, gemeinsame internationale Zusammenarbeit, Toleranz, Weltoffenheit. Das ist das, was aus unserer Sicht wichtig ist. Es ist auch wichtig, dass der Islamunterricht in deutscher Sprache stattfindet.
Seit 2013 haben sich etwa 30 bis 40 Studentinnen und Studenten aus Nürnberg, Fürth und Erlangen zusammengefunden und sind Teil der alevitischen Hochschulgruppe. Der Alevitentum ist einer der vielen Glaubensrichtungen im Islam. Aber wie finden die alevitischen Jugendlichen die Idee der SPD-Fraktion?
Zusammenfassend über die Aleviten kann man sagen, dass wir es sehr befürworten, dass der Islamunterricht an den Schulen angeboten wird. Jedoch möchten wir nicht nur, dass der Islamunterricht einseitig den Kindern vermittelt wird, sodass es also zu radikal wird. Ja? Weil man möchte ja, also die SPD möchte ja jetzt den Unterricht einführen, damit man diese Radikalität, dass man den abschafft. Also wir befürworten es nur dann, wenn dieser Islamunterricht auch wirklich nicht zu einer Radikalität führt. Und das geht nur dann, wenn man den Kindern die Möglichkeit gibt, verschiedene Glaubensrichtungen kennenzulernen. Also nicht nur wirklich einseitig, sondern einfach nur neutral und alle Glaubensrichtungen in einem. Vor allem dann, wenn auch das Alevitentum angesprochen wird. Also nicht nur das Alevitentum, sondern auch alle Glaubensrichtungen, damit ein Kind einfach mal erfährt, was heißt ein Buddhismus, was heißt das Alevitentum, was heißt, wenn ich ein Sunnite bin, was ist da der Unterschied? Wenn er von allen Seiten einen Input bekommt, dann kann er auch selber seinen eigenen Weg wählen und das würde ich dann auch befürworten.
Also ich denke auch, dass der Wunsch der SPD-Landtagsfraktion, den Extremismus, die Radikalisierung von jungen Muslimen versucht dadurch zu hemmen, dass man einen flächendeckenden Islamunterricht erweitert, sich nicht als Lösungsweg an, da meiner Meinung nach diese Protestbewegung aus religiöser Überzeugung entsteht, sondern einfach aus mangelnder gesellschaftlicher Integration. Also da ist das Instrument eher die Bildung. Da sollte das Kultusministerium eher einen Millionenbeitrag investieren, beispielsweise in Investierung in Jugendarbeit, dass das eben den Jugendlichen eine Zufluchtsstelle gibt und sie in Lebens- und Lernsituationen eben weiterbringt, sowohl für Schüler mit Migrationshintergrund als auch ohne, also gemeinsam. Oder vielleicht sollte das deutsche Bildungssystem eben reformiert werden, das sehr selektiv ist, sodass die Migranten sich nicht zurückziehen und Netzwerke untereinander bilden, sondern eben sich an der Gesellschaft partizipieren. Und das schafft man eben überwiegend eben nur durch Bildung, durch sprachliche, fachliche Kompetenzen.
An 260 von etwa 4000 staatlichen Schulen wurde der Islamunterricht im Rahmen eines seit 6 Jahren laufenden Modellversuchs angeboten.
Der Modellversuch ist ausgesprochen erfolgreich. Sämtliche Experten, auch im Bayerischen Landtag, gibt es eine einhellige Meinung. Es heißt, dass Islamunterricht in jedem Fall ausgesprochen förderlich ist für das Wertegefüge der Schülerinnen und Schüler. Es gab bislang damit ausgesprochen positive Erfahrungen und deshalb sagen wir, sollten wir nicht nur diesen Modellversuch fortsetzen, sondern wir sollten dafür Sorge tragen, dass bedarfsgerecht oder gar flächendeckend Islamunterricht angeboten wird im Freistaat Bayern. Momentan findet der Unterricht vorwiegend statt an Grundschulen, nur an einer Handvoll Real- und Realschulen und Gymnasien. Das ist zu wenig. Der Unterricht findet vorwiegend statt in Nürnberg, auch zum Teil in München. Aber wenn man dann schon mal nach Regensburg, nach Würzburg oder gar in kleinere Städte schaut, dann gibt es dort ein solches Angebot nicht. Und das, finden wir, sollte so nicht bleiben.
Auch der integrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Arif Taşdelen, spricht vom Erfolg des Modellversuchs. Dennoch wurde der staatlich geprüfte Islamunterricht nicht in die Lehrpläne aufgenommen.
Es ist eine Schwierigkeit, dass die Muslime in sehr starker Art und Weise nicht mit einer Stimme auftreten, weil es keine einheitliche Ansprechstelle gibt. Das ist durchaus ein Problem. Man kann hier allerdings auch Abhilfe schaffen, indem man einen Staatsvertrag macht mit den Muslimen, indem man genau definiert, wer sind unsere Ansprechpartner. Andere Bundesländer haben das bereits getan. In Hamburg gab es einen solchen Prozess. Es gab einen Staatsvertrag der Hansestadt mit den Muslimen dort. Das ist das, was wir auch in Bayern anstreben müssten. Allerdings muss dieser Prozess jetzt in Gang gesetzt werden. In anderen Bundesländern, beispielsweise in Baden-Württemberg, gibt es einen regelmäßigen runden Tisch der dortigen Integrationsministerin mit den Muslimen des Bundeslandes. Wir im Freistaat Bayern haben eine solche institutionalisierte Situation leider nicht. Das müssen wir verändern. Aber unabhängig davon ist es bereits heute möglich, an den bayerischen Schulen mehr Islamunterricht anzubieten. Wir müssen hier auch die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrern besser fördern. Im Moment sind es nur einige Dutzend Studierende in Erlangen, die dazu befähigt werden, Islamunterricht in deutscher Sprache an bayerischen Schulen zu unterrichten. Das ist zu wenig. Wir haben allein über 400 Gymnasien im Freistaat. Wir wissen, dass wir immer mehr muslimische Schülerinnen und Schüler bekommen werden. Wir haben gegenwärtig 540.000 bis 570.000 Muslime bei uns im Freistaat Bayern. Ich hatte die Zahl für die Schülerinnen und Schüler bereits genannt, fast 100.000. Der Bedarf ist also groß und dieser sollte auch gedeckt werden.
Der wichtigste Punkt aber ist, was im Islamunterricht überhaupt gelehrt wird. Aber wer entscheidet denn darüber, wie der Lehrplan aussehen soll?
Letztendlich entscheidet darüber das Kultusministerium, natürlich in enger Zusammenarbeit mit muslimischen Organisationen. Ich halte das auch für die richtige Herangehensweise. Ich selbst habe mir so einen Islamunterricht mal an einer Realschule in Nürnberg angeschaut und fand das ausgesprochen erfreulich, dass dort universelle Werte vermittelt werden, dass die Schüler in den interreligiösen Dialog treten, dass man sich klar macht, es gibt universelle Werte, für die wir religions- und konfessionsübergreifend alle gemeinsam eintreten sollen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Schülerinnen und Schüler dort sehr von dem Unterricht profitiert haben und plädiere deshalb dafür, dass wir diesen Unterricht intensivieren sollten.
Für die Erstellung des Lehrplans für den Islamunterricht arbeitet das Kultusministerium mit muslimischen Gemeinden zusammen. Aber wer entscheidet hier, welche Gemeinden sozusagen die richtigen sind?
Ja, auch kann man ergänzen, dass eben die Lehrpläne dieses Religionsunterrichts von relativ konservativen Verbänden beeinflusst werden bzw. gestellt werden, sodass den Schülern eben ein konservatives Bild des Islams vermittelt wird.
Wegen der Unterdrückung und der bedrohten Lage der Aleviten unter der sunnitischen Mehrheitsgesellschaft kam es im Laufe der Zeit immer wieder zu blutigen Aufständen und Massakern. Erst seit der Gründung der modernen Türkei genießen die Aleviten in Teilen eine Glaubensfreiheit.
Weil die Aleviten immer unterdrückt wurden in der Vergangenheit und immer verfolgt wurden und das sieht man auch an Madamak zum Beispiel, wie die eben wie die Sunniten nach der Moschee rauskommen und ein Hotel in Brand setzen. Also wir werden immer verfolgt, das ist immer noch so, obwohl wir im 21. Jahrhundert sind und deswegen gehe ich stark davon aus, dass in diesem Islamunterricht das Sunnitentum eher unter Betracht gezogen wird als alle anderen Glaubensrichtungen.
Der Islam besteht aus zahlreichen Gruppen, die sich hinsichtlich ihrer religiösen und politischen Lehren unterscheiden. Mit der Unterstützung von muslimischen Gemeinden werden die Lehrpläne für den Islamunterricht erarbeitet. Aber können diese auch flächendeckend über den Islam aufklären oder bleiben Minderheitsgesellschaften einfach außen vor?
Ich denke, dass die ganze Bandbreite der Religion hier eine Rolle spielen sollte. Man sollte durchaus auch die Unterschiede innerhalb der Konfession darstellen, ohne dass es dabei zu ideologischen Debatten kommen sollte. Im Übrigen, es gibt auch bei uns im Christentum in Bayern unterschiedliche Strömungen. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte in jeder Religion. Aber genau das sollte ein Unterricht auch leisten, die Unterschiede so darzustellen, dass am Ende trotzdem ein gesundes Wertegefüge bei den Schülerinnen und Schülern entstehen kann, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können. Ich denke, das ist auch die beste Prävention gegen jede Form der Ideologisierung und der Radikalisierung.
Den Islamunterricht will die SPD-Fraktion als Gegenmittel zur Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen einsetzen. Was hinter einer Radikalisierung stehen könnte, sprich welche Ursachen überhaupt damit verbunden sein könnten, erklärt uns Nazla Aslam.
Die SPD-Landtagsfraktion sagt ja, dass der Religionsunterricht staatlich kontrolliert werden soll, aber... Wie gesagt,
wie wird es kontrolliert? Wer kontrolliert
es? Man muss sich einfach die Ursachen dieses Extremismus mal vergegenwärtigen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, liegt es einfach an der mangelnden gesellschaftlichen Bindung der Beteiligten, sage ich jetzt mal. Und da sollte gearbeitet werden.
Wofür sich die alevitische Hochschulgruppe im Allgemeinen noch so einsetzt, erklären uns die zwei Vorstandsmitglieder Filiz Yıldız und Nazla Arslan.
Also unsere primären Ziele sind es eben, den alevitischen Glauben, die alevitischen Werte an unsere nicht-alevitischen Kommilitonen vorzustellen und Dialog, interreligiösen, interkulturellen Dialog zu schaffen, indem wir uns mit vielen studentischen Initiativen treffen, austauschen, kooperieren, haben viele Stadtprojekte, waren beim Rathaus der Stadt Fürth, Erlangen, Nürnberg. Also versuchen da viel Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen, um Vorurteile abzuschaffen und das gemeinsam miteinander zu fördern.
Und auch um das Alevitentum überall vorzustellen und bekannt zu machen. Weil viele Oberbürgermeister gemeint haben, die kennen das Alevitentum gar nicht. Sie haben es vielleicht mal gehört, aber wissen eigentlich nicht, was es ist. Und dann freuen sie sich darüber, wenn Studierende kommen und einfach erzählen, was das Alevitentum bedeutet und was man überhaupt in so einem Jamhaus macht.